Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, Mittwoch, 3. März, 7.07 Uhr, Zeit für Stand jetzt.
Für den ersten Sportpodcast des Tages mit mir, Andreas Wurm. Schönen guten Morgen.
Ich bin Malte Asmus und heute ist der internationale Tag des irischen Whisky, der Tag des Aufschnitts und der Mach-Andere-Glücklich-Tag. Das ist also quasi wie Weihnachten und Ostern an einem Tag.
Herrlich, des Whiskys. Ja, also ich bin ja jetzt nicht so ein Whisky-Trinker, aber in Reichweite wird einer stehen, es ist nur zu früh. Des Aufschnitts, besser als Tag des Aufschneiders, Mach-Andere-Glücklich, das ist ein gutes Stichwort. Die Eintracht in Frankfurt, die ist jetzt, da ist nichts mit Weihnachten und Ostern an einem Tag, oder? Die mach andere unglücklich Zeit. Mann, gab's da gestern Nachrichten.
Da hat einer die Eintracht sehr unglücklich gemacht, Freddy Bobic nämlich. Der Sportvorstand hat erklärt, dass am Saisonende im Sommer Schluss für ihn bei der Eintracht ist. Er möchte weg.
Ja, und ich meine, das Ziel, also ich meine, er hat natürlich noch kein Ziel bekannt gegeben, aber die Spatzen pfeifen es von den Dächern, der wird wahrscheinlich zu Hertha gehen. Ne? Das ist eine alte Liebe, muss man sagen. Er hat dort erfolgreich Fußball gespielt und war dort dann im Zweifelsfalle ja auch nochmal innerhalb des Vereins noch so ein bisschen, ist dort Vereinsmitglied. Sucht er jetzt die neue Herausforderung?
Das klingt fast so, oder könnte man zumindest so interpretieren, obwohl er ja immer gesagt hat, er möchte nicht da arbeiten, wo er wohnt. Er wohnt in Berlin, seine Familie wohnt da, aber naja, ich mein Gott, das hat er vielleicht aber auch immer gesagt, als es überhaupt keine Möglichkeit gab, nach Berlin zu gehen, weil dort ja mit Michael Preetz jemand schon fast so fest im Sattel, weil den kriegte man da ja schon gar nicht mehr raus.
Ja, eben, der war festgenagelt an dem Stuhl und vielleicht ist es auch, es bleibt wahrscheinlich dabei. Also der geht jetzt wieder nach Berlin und der arbeitet da ja nicht. Das ist eine Herzensangelegenheit. Der tut das aus reiner Leidenschaft und ich glaube auch Windhorst wird ihn nicht so fürstlich belohnen. Ich vermute, es geht da um Ruhm und Ehre. Immerhin hat er eine neue Aufgabe. Ja. Ich meine, mit Frankfurt, was will er mit Frankfurt noch reißen? Da war es wirklich gut. Pokalfinals, zweimal Pokal gewonnen, dann im europäisch gespielt, Halbfinale gespielt in der Europa League. Jetzt hat er ein richtiges Brett, das er bohren muss.
Ja, immer eine gute Mannschaft auch gehabt mit Frankfurt, immer wieder aufgebaut, aber dann wurden wieder die Leistungsträger verkauft. Er musste wieder neu anfangen. Mit dem Geld von Windhorst kann er jetzt vielleicht was machen. Und mal ehrlich, schlechter als seine Vorgänger wird er mit den Milliarden, die da in Hertha gepumpt werden, auch nicht umgehen. Da könnte dann vielleicht sogar tatsächlich was funktionieren, wenn es denn wirklich Hertha wird. Also mit Geld kann er umgehen und Auge für Talente hat er auch. Also das würde von daher schon passen.
Absolut, und vielleicht ist es jetzt dann auch für ihn der nächste Schritt, der vielleicht keine Verbesserung ist, aber eine neue Herausforderung und vielleicht auch ein Stück weit nach Hause kommen. Man kann es im Grunde nachvollziehen. Klar tut's einem für die Eintracht leid, muss man sagen, nachdem Bruno Hübner gesagt hat, er geht, jetzt auch noch Freddy Bobic. Im Moment sind sie so gut wie selten zuvor und dann ist das natürlich, dann sind diese Nachrichten immer unangenehm, aber was willst du denn machen? Es ist jetzt einfach so.
Ganz genau. Und deshalb wenden wir uns noch ein paar anderen Themen des Tages zu. Popisch wird natürlich wieder ein Thema, sobald klar ist, wo er wirklich hingeht.
Selbstverständlich. Ansonsten haben wir heute, also unsere Hörer dürfen das von uns gewohnt sein, Weihnachten und Ostern an einem Tag. Das ist bei uns ja jeden Tag so. Und deshalb gibt es die Themen, die das Zeug zum Tagesgespräch haben. Stand jetzt sind das diese hier.
Mäßiger Pokalkick mit dem besseren Ende für den BVB.
Peter Knebel zur Situation auf Schalke. Stand jetzt.
Biathletin Vanessa Vogt vor ihrem Weltcup-Debüt am Donnerstag.
Außerdem gibt's wieder unsere Stand-Jetzt-Dreierkette mit den Gewinnern und Verlierern des Tages. Wir haben Geburtstagskinder für euch und natürlich auch die Erinnerung an sportgeschichtliche Highlights. Heute mit dem weißen Pelé, bin gespannt, überlegt mal, wer das sein könnte. Und erneut diese Erkenntnis, das finanzielle Glück dieser Erde liegt auf dem Rücken der Pferde.
Ja, schlecht gereimt, ist halb gewonnen, aber das lösen wir nachher noch auf. Und jetzt haben wir natürlich auch noch eine Frage des Tages für euch, beziehungsweise für uns erstmal, denn wir diskutieren sie ja. Die dreht sich um die Spiele des DFB-Pokals von heute. Also da gibt's dann zum Beispiel das Duell Rot-Weiß Essen trifft auf Holstein Kiel und RB Leipzig empfängt ja den VfL Wolfsburg. Und die große Frage ist natürlich, wer kommt am Ende weiter? Zwei Meinungen bzw. zwei Blicke in die Kristallkugel in je 40 Sekunden. Andreas, deine Zeit läuft.
Also RWE hat Bielefeld geschlagen, Düsseldorf geschlagen, Leverkusen blamiert. Ich wüsste nicht, warum dieser Weg nicht weitergehen sollte. Mit Holstein Kiel kommt nicht gerade eine Übermannschaft, im Vergleich zu den bereits geschlagenen ja auch nicht. Auch wenn die wiederum Bayern besiegt haben, Essen und Kiel, das ist Kampf pur und genauso wird das heute Abend auch aussehen. Es wird kein Fußballfest, sondern harte Fußballmaloche. Am Ende vielleicht wirklich mit der Sensation in Rot-Weiß, absolut auf Augenhöhe auch die zweite Partie. Da ist alles drin, wobei ich glaube, dass RB letztlich die Nase vorne haben wird und ich glaube übrigens auch, dass die den Pokal holen werden. Wolfsburg spielt eine der besten Saison der letzten Jahre. 2009 Meister, 2015 DFB-Pokalsieger. Da schließen sie jetzt so ein kleines Stück an, aber ich glaube, dass die individuelle Klasse das Spiel entscheidet und da liegt RB vorn.
Ja, da sind wir doch mal gespannt. Du hast jetzt schon mal überzogen. Ich hoffe, das ist dann für heute Abend nicht so ein kleiner Fingerzeig. Jetzt werde ich mal machen. Mal gucken, ob ich die reguläre Spielzeit einhalten kann. Also, du hast es gesagt, harte Maloche beim Spiel zwischen Essen und Kiel. Über 120 Minuten, das denke ich auch, wird es wohl gehen. Und am Ende, glaube ich, da muss dann wieder das Elfmeterschießen entscheiden. Und Feierabende in deutschen Redaktionsstuben werden da ja zum Glück nicht nach hinten verschoben, weil das Spiel ja das Frühe ist. Aber wer gewinnen wird, muss ich ja noch sagen. Ich denke, das werden die Kieler sein, die sind Elfmeter gestählt. Gegen die Bayern haben sie die Nervenschlacht gewonnen, ja zuletzt auch gegen Darmstadt. Ja, und das andere Spiel, das Erstligaduell, gebe ich dir recht, individuelle Klasse spricht für Leipzig auf dem Papier und auch bei den Wettanbietern, aber auf dem Platz. Da steht ja eine Wolfsburger Mannschaft mit einer Betonabwehr und einem Torhüter, Kuhn Castils, der in der Liga 666 Minuten schon ohne Gegentreffer geblieben ist. Da ist die Brust natürlich breit. Wolfsburg ist abgeklärt und bei Leipzig, da war ja zuletzt immer wieder ein kleiner Wackler drin. Neulich gegen Gladbach, als sie das Spiel ja dann doch noch drehten. Und zwei individuelle Böcke in der Champions League gegen Liverpool. Ich denke, davor sind sie nicht gefeit und deshalb glaube ich, Wolfsburg kommt knapp weiter. Und für alle Spätschichtler sage ich mal, hoffentlich dann auch in 90 Sekunden. 90 Minuten gut. Natürlich.
Ja, also 20 Sekunden war das jetzt drüber, also 120 ja. Nehmen wir mal als Symbol sozusagen. Du meinst also, dass dieses Spiel mindestens mal in die Verlängerung, wenn nicht ins Elfmeterschießen geht. Ja, mal gucken. Was denkt ihr denn? Schickt uns gerne eine WhatsApp-Sprachnachricht mit eurer Meinung an folgende Nummer, an die 0331 298 5028. Ganz wichtig, bitte sendet an diese Nummer nur eine Sprachnachricht und beginnt eure Sprachnachricht mit den Worten Stand jetzt und eurem Namen, damit wir diese Nachricht dann auch zuordnen können. Also das ist wird ein spannender Fußballabend. Ich freue mich drauf.
Stand jetzt aktuell.
Gladbach kann sich von der nächsten Titelchance verabschieden, während beim BVB die Hoffnung, zumindest den Pokal in dieser Saison zu gewinnen, dann doch noch groß bleibt. Das ist das Fazit aus dem 1:0-Sieg der Schwarz-Gelben im Viertelfinale des DFB-Pokals gestern Abend, das wir jetzt noch mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen wollen mit Nils Babbel vom Anschlusstreffer-Podcast. Hallo Nils.
Moin Malte.
Nils, ein Spiel, das über weite Strecken ja so langweilig war, wie vielleicht viele der Fragen, die Marco Rose vor dem Anpfiff gestellt wurden, oder?
Genau so kann man sagen. Ja, also das Thema Marco Rose war natürlich da und es ist ja auch eine berechtigte Thematik in diesen Tagen. Man möchte ja auch gerade jetzt vor diesem Pokalduell Gladbach gegen Dortmund, möchte man ja für Furore sorgen, man möchte große Schlagzeilen haben, aber man hat dann auf der anderen Seite auch ein großes Spiel erwartet und da wurden wir tatsächlich enttäuscht.
Ja, es war über 90 Minuten nicht viel zu sehen von der Herrlichkeit, die versprochen wurde. Gut, das ist jetzt öfter mal so bei Spielen, die im Vorfeld sehr gehypt wurden. Aber wenn wir auf das Spiel eingehen, in die Analyse gehen, wo lag denn am Ende in diesem doch recht mäßigen Spiel der Schlüssel zum Sieg für dich? Was hat der BVB besser gemacht als Gladbach?
Vor allem hat der BVB eine bessere zweite Halbzeit gespielt. In der ersten Halbzeit sehr passiv der Auftritt der Mannschaft von Edin Terzic, zweite Hälfte dadurch doch viel aktiver bestritten. Gladbach gut in die Partie gekommen, hinten eigentlich gar nichts zugelassen, eine gute Torchance direkt gehabt durch Thuram. Und dann hat sie in der zweiten Halbzeit eben es nicht mehr geschafft, Dortmund vom Tor wegzuhalten. Und ja, erstmal natürlich Glück, dass man dann den Treffer von Haaland eben nicht kassiert, weil er durch den Videoschiedsrichter zurückgenommen wird. Und dann wird man aber eiskalt ausgekontert. Und das darf dir ja gegen Borussia Dortmund nicht passieren. Denn das ist ja hinlänglich bekannt, dass Haaland, Sancho und Co. dann vorne einfach wie ein Düsenjäger abgehen.
Und das ging Haaland ja auch bei diesem aberkannten Treffer. Also er ging so ab, dass der Gladbacher Gegenspieler umfiel. Hat er ihn berührt, hat er ihn nicht berührt? Ich fand, das wurde aus den Bildern nicht klar. Der Videoschiedsrichter und der Schiedsrichter auf dem Platz, Stegemann, die haben dann auf jeden Fall gesagt, ja, war eine Berührung da, das Tor zählt nicht. Wie hast du die Szene gesehen?
Genauso wie du. Die Bilder waren recht unklar. Man muss natürlich immer bedenken, dass da ein wahnsinniges Tempo dann auch eben mit drin ist. Und da reicht dann auch schon eine kleine Berührung, um den Gegenspieler zu Fall zu bringen. Und scheinbar war diese Berührung dann ja auch da. Trotzdem sah es auf den ersten Blick nach, ja, wenig aus. Und ob das dann eine klare Fehlentscheidung ist, sodass das Tor zurückgenommen werden muss, das weiß ich nicht. Ich hätte das Tor aus meiner Sicht gegeben.
Zwei Tore insgesamt nicht gegeben wurden, eins auf Gladbacher Seite, eins bei Dortmund. Aber Haaland, wenn wir über ihn schon sprechen, der wirkte müde.
Der war müde, das ist richtig. Der hat die ganzen 90 Minuten über nicht diese Power gehabt, die man eben sonst kennt. Aber Haaland spielt ja auch immer, wenn er fit ist und meistens dann eben auch über die volle Spielzeit. Und man hat ihm gestern das erste Mal so angemerkt, dass auch ein Erling Haaland vielleicht mal eine kleine Pause bräuchte. Aber aktuell ist man eben auch angewiesen auf den Norweger und er hat trotzdem ja ein Tor erzielt, auch wenn es aberkannt wurde und das Tor dann auch ein wenig eingeleitet, wenn man das 1:0 sich nochmal anschaut.
Wenn man jetzt das Ergebnis nimmt, das bestätigt ja letztlich den Trend der letzten Wochen. Bei Dortmund geht es nach oben und bei Gladbach, da stagniert es bzw. geht es eher nach unten. Die Zeiten für Rose, werden die jetzt noch ungemütlicher? Wird das vielleicht dann doch diese vorzeitige Trennung geben, die ja schon viele prognostiziert hatten, als diese Trennung zum Saisonende bekannt wurde?
Ja, viele Fans fordern es ja. Gerade wurde ja auch noch bekannt, dass es vorm Stadion, vorm Borussia Park wohl zu kleinen Ausstreitungen gekommen ist, beziehungsweise Fans dort versuchen eben Druck auszuüben auf Max Eberl, eventuell, dass Marco Rose diese Saison nicht als Gladbach-Trainer beenden darf. Man muss ja auch die Fakten sehen. Jetzt sind es 4 Spiele ohne Sieg. Unglücklicherweise waren all diese 4 Spiele nach der Bekanntgabe, dass er eben Dortmund Trainer wird, das ist alles sehr unglücklich, aber das alles in den Zusammenhang mit seinem Wechsel zu stellen, fände ich zu einfach. Man muss auch sehen, wer die Gegner waren und mit Leipzig, Dortmund und Manchester City waren das schon Hochkaräter. Mhm. Mainz, klar, außen vor, trotzdem ist Marco Rose, glaube ich, gerade nicht das größte Problem, das Gladbach hat und das wird aktuell so dargestellt.
Wo siehst du das größte Problem? Ist es dann tatsächlich auch vielleicht die Ermüdung, die jetzt dann doch irgendwann mal kommt mit zeitlichem Verzug einfach im Vergleich zu Bayern beispielsweise?
Genau, man hat ja auch wieder gesehen, gestern 7 Wechsel in der Startelf. Wenn wir mal Jan Sommer ausklammern, der von Sippel im Pokal ja immer ersetzt wird, sind es noch 6. Das ist ja auf eine Saison gesehen, die man erfolgreich bestreiten will, nicht der Normalfall. Und das Problem hat Borussia Mönchengladbach schon in der ganzen Saison. Sie spielen wahnsinnig unkonstant und jetzt haben sie gerade wieder eine schwächere Phase. Vor ein paar Wochen haben sie noch Bayern und Dortmund geschlagen. Da redete jeder wieder davon, wie toll es denn vielleicht in der Königsklasse in der nächsten Saison wieder werden könnte. Und dieses Auf und Ab, damit hat ja nicht nur Gladbach zu kämpfen, das geht ja auch Bayer Leverkusen in der Bundesliga-Saison so, das tut dem Verein überhaupt nicht gut und Marco Rose hat da sicher auch seinen Anteil dran, aber den hat eben dann auch jeder Spieler für sich.
Und jetzt ist er eben mit Gladbach ausgeschieden aus dem Pokal, die Dortmunder, die tanzen weiter, hoffen dann natürlich auf, ja, möglichst den Titel am Ende, aber da sind ja noch ein paar andere Mannschaften im Wettbewerb. Heute geht's dann weiter. Nils, vielen Dank.
Bitte.
Interview.
Das waren turbulente Tage, die letzten auf Schalke. Nach der Demission von gleich 5 Funktionsträgern inklusive sportlicher Führung auf und neben dem Platz muss jetzt langsam wieder Ruhe einkehren und vor allen Dingen auch Ordnung in den Laden gebracht werden. Dafür soll interimistisch jetzt Peter Knebel sorgen, der bisherige Direktor der Schalker Knappenschmiede. Der ist sozusagen der einzig verbliebene fußballerische Experte aus der alten Führung. Und er hat schnell jetzt Nägel mit Köpfen gemacht, schon etwas mehr als 48 Stunden nach seinem Dienstantritt in neuer Rolle als starker Mann hat er einen neuen Trainer präsentiert. Dimitrios Gramotzis, der übernimmt Schalke bis zum 30. Juni 2022. So lange soll jedenfalls der Vertrag laufen, dass er den auch absitzt, ist ja bei Schalke nicht unbedingt auch gesagt. Er ist immerhin schon der 5. Trainer, der in dieser Saison Königsblau trainiert. Und vor dieser Verpflichtung hatte sich Knebel mit unserem Partner, dem Sportinformationsdienst SID, über seine jetzt anstehenden nächsten Schritte unterhalten, aber natürlich zunächst nochmal zurückgeblickt auf die letzten Tage. Wie waren die denn so für ihn?
Sehr intensiv mit vielen interessanten und auch wichtigen Gesprächen und natürlich auch mit wichtigen Begegnungen, wie das erste Mal mit der Mannschaft im Profileistungszentrum gesprochen zu haben.
Aber nicht nur Gespräche mit der Mannschaft waren wichtig, sondern auch im organisatorischen Umfeld. Denn menschlich, aber natürlich auch von ihren Funktionen her, haben die geschassten Mitarbeiter natürlich große Lücken hinterlassen, die gefüllt werden mussten.
Ich bin sehr froh, dass viele Mitarbeiter gesagt haben, sie packen mit an. Wie zum Beispiel Mike Büskens, der seine Bereitschaft erklärt hat, als Co-Trainer mit ins Profileistungszentrum zu gehen, die Mannschaft mit zu betreuen und dort auch der Anker zu sein, auch zukünftig und nicht nur jetzt provisorisch einzusteigen. Gerald Asamoah folgt auf Sascha Rita und wird die Koordination übernehmen. Wir haben mit Sebastian Klein auch die Lücke, die durch Werner Leuterns Abgang entstanden ist, haben wir auch füllen können. Und ich bin die vierte von fünf und bin sehr froh, dass ich heute auch diesbezüglich schon Vollzug melden konnte.
Die zum Zeitpunkt des Interviews noch offene Frage nach dem neuen Cheftrainer ist ja mittlerweile beantwortet. Zuvor war die Stelle des Mannes an dessen Seite besetzt worden, mit Mike Büskens nämlich. Der hatte nicht als Cheftrainer zur Verfügung stehen wollen, möchte sich aber als Co-Trainer einbringen. Büskens will der Hermann Gerland von Schalke sein, hat er selbst auf Instagram geschrieben.
Bujo ist natürlich dort ein sicherer Wert und ich glaube, die Spieler freuen sich auch sehr, dass er wieder da ist, weil er halt auch die empathische Ader hat, um die Jungs mitzunehmen. Und von dem her tut es gut zu wissen, dass die Mannschaft draußen trainiert, zusammen mit Ono und Naldo und mit Mike Büskens. Und ich habe das Gefühl, dass das Training auch, wenn wir einige Verletzte zu beklagen haben, doch sehr, sehr gut abgelaufen ist.
Jetzt muss aber die Mannschaft liefern im nächsten Spiel gegen Mainz. Da muss sie einiges korrigieren und auch beweisen, auch dem neuen Trainer natürlich.
Für mich ist sehr, sehr wichtig, und das habe ich Ihnen auch heute gesagt, wir müssen nicht über das Ende der Saison reden, sondern wir müssen über den ersten, über den nächsten Schritt reden. Und der erste und nächste Schritt, wo Sie eine Top-Einstellung brauchen oder eine gute Leistung bringen müssen, das ist das kommende Training. Und das Gleiche gilt für mich auch eindeutig für das Spiel. Ich erwarte vom gesamten Team, und da gehört für mich auch das Funktionsteam dazu, erwarte ich eine Top-Einstellung. Sie werden alle Unterstützung von uns bekommen. Und wenn man eine Top-Einstellung hat zu einem Spiel und wenn nicht für dieses Spiel, dann frage ich mich, für welches dann? Weil wir haben einen unmittelbaren Konkurrenten zu Gast. Wir haben meiner Meinung nach auch die Chance und auch die Verpflichtung, den Eindruck, der in den letzten Wochen entstanden ist, wieder gut zu machen. Dann kann man diese Top-Einstellung verlangen. Dann erwarte ich auch eine sehr gute Leistung, weil die beruht nun mal auf der Einstellung. Und dann muss es auch ein gutes Resultat werden an diesem Freitag.
Die Stand jetzt. Dreierkette.
Wer sind die Gewinner und die Verlierer des Tages? Wer ist das sportliche Geburtstagskind des Tages? Ja, und was passiert am heutigen Tag in der Sportgeschichte? Wir erzählen es euch. Hier ist unsere Stand jetzt Dreierkette.
Top und Flop.
Top des Tages ist die norwegische Langläuferin Therese Johaug, denn die hat gestern über 10 Kilometer in der freien Technik bei der WM in Oberstdorf nicht nur ihr zweites Gold im Allgäu bei den Titelkämpfen geholt, sondern bereits die 12. WM-Goldmedaille ihrer Karriere insgesamt. Das ist absolut top, denn besser waren in der Geschichte der Langlaufwettbewerbe und der nordischen Skiweltmeisterschaften allgemein stand jetzt nur ihre Landsfrau Marit Björgen mit 18 WM-Goldmedaillen. Goldmedaillen, die Russin Jelena Welbe mit 14 Goldmedaillen und der Norweger Petter Northug, also noch ein Norweger, der hat 13 Mal bei den Männern die Goldmedaille geholt. Der hat Frau Johaug noch ein bisschen was vor sich, ist ja auch erst 32, da geht noch was.
Als wenn Corona nicht schon schlimm genug wäre, jetzt hat der Pferdesport auch noch unter einem weiteren Virus zu leiden, eine Herpes-Variante nämlich. Und die ist unser Flop des Tages, denn sie ist besonders aggressiv und sie ist gefährlich. Und die hat sich von Spanien aus auf mindestens 3 europäische Länder ausgebreitet und bereits mehrere Pferde getötet. Das berichtet der Weltverband FEI. Allein bei einer Turnierserie in Valencia sollen 10 Pferde gestorben sein. Um die weitere Ausbreitung zu stoppen, hat die FEI 10 Turniere jetzt also verboten. Das ein echter Flop.
Geburtstagskind des Tages.
Wir sagen wieder Happy Birthday allen Geburtstagskindern des Tages und wir wollen natürlich stellvertretend auch ein paar herausblicken. Das machen wir natürlich in sportlicher Hinsicht und das sind unsere Jubilare heute.
Wir gratulieren zum Beispiel posthum zum 103. einer der größten Sportlerlegenden Dithmarschens. Wird nicht so viele geben, aber Fritz Tiedemann war einer der Springreiter, Europameister, Vize-Weltmeister und Olympiasieger 1960 mit der Mannschaft. Und sein Name ist untrennbar verbunden mit seinem Pferd Meteor. Dem wurde sogar ein Denkmal vor der Staatskanzlei in Kiel gesetzt.
68 Jahre wird heute der weiße Pelé, ne? Wer ist es? Sicko. Edeltechniker, einer der besten Freistoßschützen aller Zeiten und brasilianischer Fußball-Superstar, der allerdings das Pech hatte, in der Generation zwischen den Weltmeistergenerationen für die Seleção auf den Platz gestanden zu haben.
Und in der gleichen Generation, da gehört auch Zbigniew Boniek rein. 65 wird der heute, einer der besten polnischen Fußballer aller Zeiten, Turin-Legende, also Juventus-Turin-Legende, spielte auch später bei der Roma. Und mit Turin, da wurde er italienischer Meister, gewann den Europapokal der Landesmeister und wurde auch noch Pokalsieger.
55 wird heute Dmitri Volkov, der zweifache russische Olympiasieger im Brustschwimmen, 88 und 92 war das, und er hat natürlich auch Weltrekorde aufgestellt.
Und 30 wird Handball-Nationaltorwart Andreas Wolf. Europameister ist er. Olympia-Bronze hat er geholt. Zweimal den DHB-Pokal und einmal den EHF-Cup gewonnen. Bisher in seiner Karriere hat für Großwallstadt, Wetzlar und Kiel gespielt. Aktuell spielt er bei Kielce.
Und 28. Geburtstag feiert heute Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger, der derzeit beim FC Chelsea unter dem neuen Trainer Thomas Tuchel so eine kleine, sagen wir mal, Wiederauferstehung feiert.
Und natürlich gratulieren wir ihm dazu und selbstverständlich auch zum Geburtstag und alles Liebe und Gute auch allen anderen Geburtstagskindern des Tages, auch die nicht ganz so sportlichen, feiert auf jeden Fall, soweit es möglich ist, ordentlich.
Heute in der Sportgeschichte.
Was passierte so alles Sportliches an einem 3. März? Das erzählen wir euch selbstverständlich jetzt.
Heute vor 146 Jahren zum Beispiel, da organisierte James Creighton, ein Student in Montreal, das erste Eishockeyspiel, das in einer Halle ausgetragen wurde.
Und vor 36 Jahren durchbrach Bill Shoemaker als erster Jockey weltweit die 100 Millionen Dollar Preisgeld-Schallmauer.
Das ist krass, was die so alles einsammeln da an Geld, wenn es denn richtig läuft auf dem Pferd. Mhm. Da können selbst Boxer von träumen und die kriegen ja schon astronomische Gagen. Vor 22 Jahren, da gab es auch einen sehr bemerkenswerten Fight, nämlich zwischen Lennox Lewis und Evander Holyfield. Da wurde ein Vereinigungskampf der Titel nach Version von WBA, WBC und IBF ausgetragen und die beiden trennten sich unentschieden. Und das hat bedeutet, dass jeder der beiden Weltmeister blieb, Lewis für die WBA und Holyfield für WBC und IBF.
Und dann wurde heute, viele schlagen die Hände über dem Kopf zusammen, heute vor 3 Jahren eine neue Regel vom Internationalen Football Board, sozusagen International Football Association Board, aufgenommen. Der Video Assistant. Die Entscheidung erfolgte damals einstimmig, den nationalen Verbänden blieb es allerdings freigestellt, ob sie den technisch und finanziell aufwendigen Videobeweis auch nutzen. Mittlerweile ist er gang und gäbe.
Stand jetzt aktuell.
Nové Mesto in Tschechien, ab Donnerstag Austragungsort eines Weltcups im Biathlon, aber für Vanessa Vogt ist es nicht irgendein Weltcup, sondern es ist ihr allererster, es wird ihr allererster. Die 23-Jährige wird nämlich in Nové Mesto ihr Debüt auf der ganz großen Bühne geben und an ihrer Vorfreude stand jetzt, lässt sie uns und euch natürlich teilhaben.
Ich freue mich riesig auf meinen ersten Weltcup-Einsatz, bin schon sehr gespannt. Allerdings kann ich es, glaube ich, erst so richtig begreifen, wenn ich da morgen im Auto Richtung Nové Mesto sitze. Gerade wegen dem ganzen Corona-Thema, da ich letztes Jahr eigentlich schon die Chance gehabt hätte, meinen ersten Weltcup-Einsatz zu feiern. Aber grundsätzlich habe ich davon erfahren, als ich in Osrblie war, nach den 3 Siegen, stand dann fest, dass ich in Nové Mesto laufen darf. Damit gerechnet habe ich ehrlich gesagt nicht so wirklich, weil ich nicht wusste, wie die Trainer es vorhaben in Richtung Gesamtwertung, IBU Cup. Genau, da habe ich einfach nicht, wahrscheinlich damit gerechnet, dass sie vor dem EU-Cup-Finale mir nochmal eine Chance im Weltcup geben wollen. Aber umso glücklicher bin ich jetzt darüber.
Glücklich müsste sie auch mit ihrer gesamten Saison bisher sein, denn die hatte sie ja mit Fragezeichen gestartet und wird sie jetzt voraussichtlich mit einem dicken Ausrufezeichen beenden können.
Meine aktuelle Saison hätte ja bis dato nicht besser laufen können, würde ich mal sagen. Ich bin eigentlich mit ziemlich niedrigen Erwartungen zum EBU Cup gefahren, kam eigentlich ordentlich rein. War dann froh, dass ich bei der Europameisterschaft in Polen dabei war. Und ja, die Leistungen dort haben sicherlich auch für sich gesprochen. Habe immer besser ins Laufen gefunden. Am Schießstand konnte ich definitiv meine Stärken ausspielen. Allerdings war ich schon so nach der Europameisterschaft in Polen mega erleichtert und habe eigentlich schon so mir gedacht, okay, jetzt können wir die Saison auch beenden. Also ich hätte eh nicht damit gerechnet, solche Leistungen dort zeigen zu können. Dass es dann in Osrobli mit 3 aufeinanderfolgenden Siegen so kommt, hätte ich definitiv überhaupt nicht gedacht vor der Saison. Nichtsdestotrotz bin ich mega erleichtert, vor allem, dass meine Schulter auch so gut hält.
Und der Lohn dieser 3 Siege ist dann die Berufung ins Weltcup-Team. Mit welchen Erwartungen geht sie dieses Upgrade an?
Ich fahre eigentlich nicht mit konkreten Zielen nach Novo Mesto. Ich möchte die Leistung, die ich im EBU Cup gezeigt habe und auch die ich ja imstande bin, jeden Tag im Training zu zeigen, einfach in Novo Mesto zeigen. Spaß haben, es genießen, mir die Großen mal angucken in live und vielleicht sogar was lernen, also mit Sicherheit was lernen. Genau, und dann werden wir mal sehen.
Und mehr zum Biathlon hört ihr auf meinsportpodcast.de bei Talkathlon, dem treffsicheren Biathlon-Podcast. Abonniert ihn am besten mit dem Podcatcher eurer Wahl.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Bleibt uns noch die Vorschau auf den Sporttag. Wir haben hier wieder ein paar Tipps für euch.
Fußball wird gespielt. DFB-Pokal sind wir ja eingangs schon drauf eingegangen. Aber auch Premier League, da gibt es ja auch noch ein paar Partien, die noch nachgeholt werden müssen. Burnley gegen Leicester, Sheffield gegen Aston Villa und Crystal Palace gegen Manchester United.
Gucken wir auf den spanischen Pokal. Copa del Rey, Halbfinal-Rückspiel. Barca gegen Sevilla, das Hinspiel endete 0-2.
Also da muss Barca einiges aufholen und Serie A wird auch noch gespielt und zwar der 25. Spieltag mit 7 Spielen und in der Ligue 1, da wird heute sogar an 10 Spielen dann Fußball ausgetragen.
Und wir gucken zum Frauenfußball, nämlich zur Champions League, Achtelfinale, die Wölfinnen, VfL Wolfsburg spielen zu Hause gegen Lilleström.
Und bei der nordischen Ski-WM, da geht's auch weiter. Skilanglauf, 15 Kilometer Freistil der Herren steht an und das Einzel-Skispringen der Damen von der Großschanze.
Und wir gucken auf den Basketball. BBL 20. Spieltag. Braunschweiger Löwen empfangen Göttingen. Das ist ein Niedersachsen-Duell. Dann haben wir Ulm gegen die Hamburg Towers, Greilsheim gegen Würzburg und der mitteldeutsche BC gegen Gießen.
Und in der DEL, da spielen Nürnberg und Schwenning und Straubing und Augsburg. Das dann alles heute Abend und morgen früh, wisst ihr ja auch. Da gibt's uns dann wieder.
Um 7.07 Uhr sind wir wieder für euch da mit allem, was ihr zu den sportlichen Themen des Tages dann wissen müsst. In der Zwischenzeit sehr gerne unseren Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl abonnieren, schreibt eine kurze Bewertung und gebt uns auch gerne Sterne bei iTunes und hört weiter fleißig meinen Sportpodcast.de.
Denn hier gibt's alles, was ihr wissen müsst, um sportlich im Bilde zu sein. Sport für die Ohren, rund um die Uhr heißt das bei uns. Und wir sagen dann einmal rund um die Uhr. Bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Und jetzt
gibt's Whisky und ein Stückchen Leberwurst dazu.
Ich wollte gerade sagen, jetzt gibt's ein Brot mit Aufstrich und du sagst Whisky. Ja gut, aber dann machen wir das halt so. Ja, in der, genau in der Reihenfolge.
Verdauen. Ha? Verteiler heißt das doch in Norddeutschland.
Genau, in der Reihenfolge und macht andere glücklich. Klingel beim Nachbarn jetzt um 7.07 Uhr und bring dem auch einfach mal ein Whisky rüber. Der wird sich freuen.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.